So, es ist schön, euch zu sehen. Tatsächlich habe ich einige von euch jetzt die letzten drei Sabbate hintereinander gesehen. Das ist geradezu Rekord. wer von euch hat das nicht quasi jeder Kinderfreizeit zum festen Bestandteil? Wer von euch war denn mal auf einer Kinderfreizeit? Oh, gar nicht so viele. Okay, aber auf Pfadfinderlagern? Auch nicht. Okay, aber wer kann sich das denn vorstellen, wie so eine Kinderfreizeit aussieht? Immerhin. Okay, gut, also. Also auf jeder Kinderfreizeit war das bisher, auf der ich war, war das dabei. Es gehört fast so fest, wie Lagerfeuer zu Pfadfindern gehört. Oder Stockbrot, entweder verkokelt oder innen noch roh ist. Also ich spreche da aus ganz leidvoller Erfahrung, mir gelingt das nie. Aber vielleicht gibt es ja unter euch Pfadfindern, denen das gut klappt, vielleicht Mareili oder so. Auch nicht? Ja, Stockbrot ist so eine Sache, ne? Naja, also auf jeden Fall für viele Kinder ist es der heimliche oder auch sehr, sehr unheimliche Höhepunkt der Freizeit. Den ganzen Tag wird schon darauf hingefiebert, es wird getuschelt und es ist ein ganz traditioneller Programmpunkt, der herbeigesehen wird, aber auch immer mit einem mulmigen Gefühl begleitet ist. Ich rede von einer Nachtwanderung. Ich war in Friedensau mal eine Zeit lang bei den dortigen Pfadfindern und da hatten wir auch ein Übernachtungswochenende und natürlich hatten wir da auch eine Nachtwanderung. Und immer, das ist glaube ich Standard, bevor es losgeht, kommt dann die Frage, dürfen wir eine Taschenlampe mitnehmen? Genau. Das war auch meine Antwort. Nein, natürlich nicht. Aber dann gibt es auch die ganz gewieften Kinder, genau, die dann kommen und sagen, naja, aber ist ja schon ein bisschen unfair, weil du hast ja schon ein Handy dabei, oder? Und dann gibt es auch die etwas älteren Kinder, die dann sagen, ja, aber ich bin ja schon jetzt wirklich groß, ich brauche ja keine Taschenlampe, aber für die ganz kleinen Kinder sollte ich nicht eine mitnehmen, einfach damit ich die besser versorgen kann. Aber auch da haben wir das natürlich abgelehnt. So sind wir dann losgegangen und wer schon mal in Friedensau von euch war, der weiß das. Friedensau ist ja ein kleines Dörflein und liegt mitten im Wald. Also wir haben da den Wald direkt vor der Haustür. So sind wir mit den Pfadfindern losgelaufen. Und kurz vor dem Wald kam dann doch bei dem einen oder anderen, kann ich nicht doch nach Hause gehen? Ich warte dann, bis ihr wieder zurück seid. Aber auch da mit guten Zureden, mit dem Versprechen, ja, du kannst ruhig Hand in Hand laufen. Das waren dann sowieso eher nur die ersten paar Meter und dann geht das ja meistens. Ließen sich dann doch alle überzeugen und wir sind zusammen gestartet und das kann ich schon mal verraten, auch wieder zusammen alle wieder heil angekommen. Aber im Dunkeln Angst zu haben, und das haben ja nicht nur kleine Kinder, das ist passiert, glaube ich, auch mal erwachsenen Leuten. Vielleicht haben wir uns selber schon mal dabei ertappt. Wobei man ja sagen muss, dass man in so Großstädten wie München kaum noch echte Dunkelheit erlebt. Es sei denn, man lebt auf irgendeiner abgelegenen Ortschaft, aber hier leuchtet ja in fast jedes Fenster irgendeine Straßenlaterne hinein. Und selbst wenn es im Haus mal dunkel ist, ertappe ich mich ganz schnell dabei, so reflexartig den Lichtschalter zu suchen. Aber mitten im Wald ist das nun mal schwierig, es gibt keinen Lichtschalter. Vielleicht ist der Mond da oder Sternhimmel. Das hilft dann manchmal für so ein bisschen fahles Licht. Aber es reicht nicht aus, um den Weg jetzt total klar zu sehen. Und auf einmal geht man sehr viel langsamer im Wald, als man sonst so im hastigen Alltag. Ja? Wie ist der Weg beschaffen? Sind da vielleicht noch Blätter, die glitschig sein könnten? Sind da Pfützen? Sind da Baumwurzeln? Ist es vielleicht noch nass oder ist da Erde? Was aber vor allem Angst macht, ist ja das Drumherum. wenn auf einmal so ein komisches Geräusch kommt, da kommt dann die Frage hoch, ja, was war das? War das ein Tier? Oder waren das Leute, die uns einen Streich spielen wollen? Wobei ich das ganz fies finde. Also wenn ich dabei war, habe ich das immer unterbunden. Aber auf jeden Fall, die Frage kann ja hochkommen. Im Dunkeln scheint vieles möglich zu sein. Da ist die Fantasie und Kreativität sehr viel lebendiger als vielleicht sonst so. Nicht nur bei Nachtwanderungen kennen wir das, auch bei Albträumen vielleicht in der Nacht haben wir ja das ähnliche Phänomen. Und auf einmal ist man nicht mehr so locker und so entspannt. Schnell kann man sich hilflos fühlen. Und bei einer Nachtwanderung ist es ganz wichtig, dass man jemanden dabei hat, der sich auskennt, der den Weg kennt. Da muss man darauf vertrauen, dass derjenige, der an der Spitze ist und die Gruppe anführt, auch wirklich weiß, wo er hin will. Bei unserer Nachtwanderung in Friensau war das der Pfadfinderleiter. Der hat den Kindern mehrfach und auch mir mehrfach versichert, dass er wirklich den Weg kennt und dass wir auch wieder rausfinden. Und der im Zweifelsfall rein theoretisch, was Pfadfinder natürlich nicht machen würden, aber er könnte auch seine Taschenlampe anmachen und dann verliert das Bedrohliche durch einen Lichtstrahl seine Bedrohlichkeit. Also auf einmal sieht man vielleicht, dass der Riese nur ein komisch gewachsener Baum ist oder man sieht noch, wie ein Reh schnell wegspringt. Mit einem kurzen Lichtstrahl kann man Wegweiser lesen auf der Gabelung, um sich zu orientieren. Dabei muss man festhalten, im dunklen Wald natürlich ist eine Taschenlampe ein gutes Leuchtmittel. Allerdings überblicke ich damit ja nicht alles. Ich sehe nicht bis zum Ende des Weges. Mit einer Taschenlampe sieht man, das erhellt, wo der Lichtstrahl eben hinfällt. Und so ist es nicht möglich, auf Vorrat zu leuchten. Ja, also man sieht nicht hinter die nächste Kurve. Das bleibt alles noch im Dunkeln, das bleibt spannend und das macht manchmal auch Angst. Und so ist es ja auch in unserem Leben immer wieder. Da würden wir manchmal ganz gerne um die nächste Lebenskurve schauen. Ja, was auf unserem Weg vor uns liegt, vielleicht auch was unsere Gesellschaft betrifft. Zum Beispiel ganz aktuell, wie wird das wohl mit Weihnachten? Jetzt haben wir schon mal so eine Regelung bekommen. Oder auch, wie sieht mein physisches, mein psychisches Wohlbefinden in 4 Monaten aus? Das alles bleibt im Dunkeln, das wissen wir nicht. Eins aber wissen wir, Gott ist da, er ist immer da. Und so wie eine Taschenlampe auf dem Weg durch das unbekannte Dunkeln, ist Gottes Wort für mich. Es hilft, meinen Weg zu finden in meinem Leben, gerade dort, wo ich keine Orientierung habe, wenn ich nicht weiß, wo es hingeht, wo es weitergeht, da leuchtet mir sein Wort, die Bibel. Eine Taschenlampe, jetzt keine Straßenlaterne. Im Gespräch mit Gott, im Lesen der Bibel, im Hören auf die Ratschläge von Menschen, die mit mir und für mich im Gebet sind, da können sich die nächsten Schritte erhellen. Nicht immer aber die nächste Kurve. So wie Gott mich hier und heute leitet, ist das sein Weg für mich und wie er dich auch leitet, sein Weg für dich. Und so darf ich ja auch die Bibel selber lesen, mit Gott reden. Natürlich kann ich mir Hilfe holen, aber ich muss mir nicht vorschreiben lassen, wie ich Gottes Wort verstehen soll. So stand es ja auch in der Gebetswoche. Da war ein Zitat, da stand, wir sollten uns nicht auf die Aussagen von irgendjemanden darüber verlassen, was die Heilige Schrift lehrt, sondern die Worte Gottes eigenständig studieren. Das finde ich ganz sinnvoll, von vorne kann ganz viel gesagt werden, aber wenn man selber das studiert, kann man das alles nochmal ganz neu und anders entdecken. Schon in der Bibel im Psalm 119, 105, ein ganz bekannter Vers, da steht, dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Weg. Wie heute auch, das Anfangslied, das Albrecht so schön begleitet hat auf der Orgel. Diesen Bibeltext, den haben wir auch in der allerersten Gebetslesung finden können. Und Gottes Wort war ja, wenn wir so die Gebetslesung gelesen oder überflogen haben, immer wieder im Fokus. Ja, das, was wir daraus ableiten können, zum Beispiel auch für unseren christlichen Lebensstil. Dabei gilt für diese Gebetswoche, aber natürlich auch weit darüber hinaus für unser Leben, dass Gottes Wort unser Licht sein möchte, uns ansprechen und verändern möchte. Und auf die Wichtigkeit vom Studium des Wortes Gottes wurde immer wieder in verschiedenen Lesungen hingewiesen. Wenn ich an den Psalm 119 denke, dann erinnert mich das an meinen damaligen Pfadfinderleiter. Der hat nämlich gesagt, wenn wir mal also nicht so aufmerksam waren, was natürlich fast nie vorgekommen ist, wenn er uns irgendwelche Knoten erklären wollte, dann hat er gesagt, also spaßhaft natürlich, hat er uns damit gedroht, wenn ihr jetzt nicht aufpasst, dann müsst ihr den ganzen Psalm 119 abschreiben. Hat natürlich von uns keiner verstanden. Bis dann einer mal tatsächlich nachgeschaut hat und gesehen hat, ja, schon lang. Wenn ich mir den Psalm 119 heute anschaue mit ein bisschen anderen Augen, dann sehe ich dort einen Autor, der begeistert ist von Gottes Wort. Ganz exemplarisch dafür kann zum Beispiel der Vers 47 gelten. Genau, also wir sind beim Psalm 119. Genau, der Vers 47. Ich habe Freude an deiner immer wieder in diesem Psalm. Ich habe Freude am Wort Gottes. Ich empfinde die Gebote nicht als Last, ich empfinde sie als etwas Positives. Hui. Und Freude zu empfinden, da ist es natürlich immer etwas hilfreich, das Wort auch zu kennen, es schätzen zu lernen, es lieb zu gewinnen. Und das kommt auch nicht ganz von alleine, zumindest nicht immer. Mir geht es so, je besser ich die Bibel kenne, je mehr Erfahrung ich vielleicht auch gemacht habe, desto lieber gewinne ich sie auch. Das kann man zum Beispiel mit einem Hobby vergleichen. Ja, wer von uns angefangen hat, ein Instrument zu lernen, der weiß, das braucht schon auch Durchhaltevermögen. Das mag am Anfang vielleicht auch ein bisschen frustrierend sein und auch schwierig. Ja, also die ersten Stunden, wenn jemand Geige lernt, die sind für die Angehörigen, aber auch für einen selber nicht unbedingt die reinste Wonne. Das klingt noch nicht so nach professioneller Musik. Aber wenn man dann das erste Stück spielen kann und es klingt nach etwas, dann stellt sich auch Freude an. Andere, das ist jetzt ein theoretisches Beispiel, habe ich so nicht erlebt, aber sagen, dass das mit dem Sport so funktioniert, dass man sich beim Joggen erstmal rausgehen muss und dann das antrainiert und je häufiger man das macht, desto motivierter wird man und irgendwann schockt einen auch nicht mehr Nebel und graue Wolken. Ich lasse es mal so stehen. Vielleicht können wir das Ganze ja auch auf die Bibel beziehen. Freust du dich auf die Bibel? Oder ist es dann doch eher der Stand, die Bibel wurde nicht allein für Gelehrte geschrieben, im Gegenteil. Sie wurde für gewöhnliche Menschen ersonnen, also für dich und für mich. Die großen Wahrheiten, die nötig sind, um gerettet zu werden, wurden sonnenklar formuliert. Aber wie können wir nun, wie der Psalmist, Freude am Wort Gottes haben oder bekommen? Sicherlich hat das auch vieles mit meinem Gottesbild zu tun. Ja, wenn ich mich gezwungen fühle, die Bibel zu lesen, dann wird sich da schwerlich Freude einfinden. Wenn ich es als Leistungsanforderung sehe, als Druck, dann wohl auch eher nicht. Wenn ich es aber in einer Haltung lese, dass ich es freiwillig tue, weil ich es gerne machen möchte, dann kann das Früchte tragen. Hierzu habe ich in dieser Woche einen ganz spannenden Impuls gelesen aus dem Buch Angstfrei Glauben von Johann Gerhard. Johann Gerhard war Theologe und Psychologe, er war auch Dozent in Friedensau und er redet dort ganz viel, aber unter anderem auch über das Fürchte dich nicht in der Bibel. Das kommt ja immer wieder vor. Gott spricht das ganz unterschiedlichen Menschen immer wieder zu. Und Gerhard meint, dass genau dieses Fürchte dich nicht gegen die Grunderfahrung der Furcht angehen möchte, die jeder Mensch in sich trägt. Diese Furcht kommt daher durch diese furchterregende Tatsache, dass Gott uns kennt, bis tief in die innerste Grundstrukturen, ja bis in die vorgeburtlichen Anfänge zurück. Aber dass diese Tatsache, dass Gott uns also durch und durch kennt, alles Gute und auch alles nicht ganz so Gute, wird gewendet durch die Erfahrung der bedingungslosen Annahme. Wenn Gott bedingungslos annimmt, auch wenn er bis ins Innerste geschaut hat, dann kann diese Grundangst weichen. Es besteht keine Furcht mehr vor Ablehnung. Die Verzweiflung weicht der Gewissheit einer neuen Identität. Ich muss nicht schön, ich muss nicht brav, ich muss nicht gut sein. Ich darf einfach sein, wer ich bin. Und Gott sagt ja. Nicht, weil ich tue, sondern weil ich bin. Das legt dann auch den Grund für die eigene Annahme. Weil Gott ja zu mir ja sagt, kann ich nicht nein zu mir sagen. Wenn Gott mich annimmt, kann ich nicht mich selbst nicht annehmen. Wenn Gott sich mit mir versöhnt, kann ich nicht weiter in Unfriede mit mir selbst leben. Und dann berichtet Gerd, also der Hans Gerhard, von einem ganz anschaulichen, aber auch sehr herausfordernden Beispiel. Aber ich dachte mir, manchmal ist es ja ganz gut, wenn wir uns auch herausfordern lassen. Deswegen kommt jetzt das Beispiel. Also, eine junge Frau ist in seine Sprechstunde gekommen und sie erzählt da, naja, eigentlich möchte ich schon wieder an Gott glauben, beten, in die Gemeinde gehen, aber Gott sagt mir nichts. Er macht mir irgendwie Angst. Beten geht nicht, Bibel lesen geht nicht und in der Gemeinde sind alles nur Heuchler. Ja, das war so ihre Haltung. Und im Gespräch stellt sich dann heraus, die junge Frau kommt aus einem christlichen Elternhaus und hat gerade so halbwegs eine schwere Krankheit überwunden. Und diese Krankheit hat auch ganz viel von ihren früheren Einstellungen verändert, von ihren Haltungen verändert. Und jetzt ist die Frage, was kann sie in ihr Leben jetzt noch mitnehmen? Passt der Glaube da überhaupt noch oder wird sie ihn ablegen? Hans Gerhard sagt ihr daraufhin, du brauchst nicht beten, wenn dir nicht danach ist. Gott weiß es ja sowieso. Und ihm kannst du auch mit Theaterspielen gar nichts vormachen. Entweder Gott mag uns, weil wir sind und wie wir sind, oder wir haben keine Chance. Ich wiederhole das nochmal. Entweder Gott mag uns, weil wir sind und wie wir sind, oder wir haben keine Chance. Du musst auch nicht zwanghaft in die Gemeinde gehen. Im weiteren Gespräch erfährt dann die junge Frau, dass der Gott ihrer Kindheit, ihrer Jugend, der unbedingten Gehorsam fordert, sehr streng ist, nicht der Gott ist, den wir in der Bibel finden. Dieser Gott will kein Theater, keine Angst machen, er möchte Aufrichtigkeit und Ehrlichkeit. Die junge Frau geht daraufhin nicht mehr in die Gemeinde. Und sie erlebt das als Befreiung, nicht gehen zu müssen. Sie wird ruhiger, sie kommt zu sich, sie muss nicht mehr beten, sondern nur noch reden, seufzen oder denken. Bei einem der nächsten Gespräche fragt sie ihn, ja, ist Gott nicht traurig, wenn ich nicht regelmäßig bete? Wieder seine Antwort, na, er weiß es sowieso. Entweder er mag dich, oder du hast keine Chance. Und er hat sich entschieden, dich zu mögen. Jesus Christus ist der Beweis. Beim nächsten Gespräch berichtet die junge Frau, dass sie manchmal böse auf Gott ist, weil sie in einer Station arbeitet, wo Kinder an Krebs erkrankt sind und manche sterben. Seine Gegenfrage: Hast du das Gott schon gesagt? Darauf ihre bange, aber doch irgendwie hoffende Frage: Ja, darf ich das denn? Darauf seine bekannte Antwort: Er weiß es sowieso. Dieses "Er weiß es sowieso" durchbricht die Zwanghaftigkeit. Die junge Frau versteht, sie hat nur eine Chance: Entweder dieser Gott sagt Ja zu ihr in ihrer Situation und nimmt sie an, oder eben nicht. Und endlich darf sie glauben, auch durch Zweifel hindurch, dass Gott anders ist, größer ist und liebt, weil er es will. Hans Gerhard erzählt, dass nach einigen Monaten diese junge Frau wieder in die Gemeinde kommt. Nun aber besucht sie den Gottesdienst, weil sie will, nicht weil sie muss. Sie betet, weil sie will, nicht weil sie muss. Und sie liest die Bibel, weil sie will, nicht weil sie muss. Sie vertraut Gott in ihrem Leben, weil er ihr vertraut, immer wieder. Und sie glaubt an Gott, weil sie weiß und erfahren hat, dass Gott schon lange vorher an sie geglaubt hat. Und im Bewusstsein jetzt mit diesem Aspekt: Ich lese die Bibel, weil ich es möchte, nicht weil ich gezwungen dazu werde, möchte ich auf eine Frage eingehen, die in der Gebetswoche gestellt wurde, in der allerersten Lesung. Die ist mir nämlich so hängen geblieben. Und es ist die Frage: Wie können wir das persönliche Bibelstudium interessanter gestalten? Überlege dir Möglichkeiten, Gottes Wort zu studieren. Vielleicht hat der eine oder andere ja auch über diese Frage nachgedacht. Mich hat sie auf jeden Fall begleitet. Und ich vermute, dass das, wie wir die Bibel lesen, auch ganz viel mit unserer Einstellung zur Bibel zu tun hat. Das heißt also, wenn ich eine Form des Bibellesens praktiziere, die mir gar nicht entspricht, dann hat das sicherlich auch Auswirkungen auf meine Haltung zur Bibel. Zum Beispiel: Ich bin kein Morgenmensch. Wenn ich aber ganz früh aufstehe, halb schlaftrunken und vor meinem ersten Tee dann anfange, die Bibel zu lesen, dann entspricht mir das nicht unbedingt. Ja, nach meinem Tee, dann geht das alles. Aber auch sowas, da können wir ja, vielleicht geht es anderen ja auch so, ein Zeitfenster am Abend mag dann sinnvoller sein. Aber es gibt ja auch ganz andere kreative Möglichkeiten, die Bibel zu lesen. Manche mögen vielleicht den auditiven Zugang. Es gibt gute Hörbücher zur Bibel, allein der Psalm 119, wenn man den vorliest, der dauert ja auch schon 15 Minuten. Oder man liest die Bibel seinem Partner oder seinen Freunden vor, vielleicht auch seinen Kindern. Die Anregung aus der Gebetslesung können wir da auch aufnehmen. Oder man setzt sie gegenseitig um, durch szenisches Lesen zum Beispiel. Und sie können einem auch eine andere Perspektive schenken auf den Bibeltext. Auch die Traditionsgeschichte ist sicherlich spannend. Wie hat Luther etwas ausgelegt? Wie Spurgeon vielleicht? Wie Ellen White? Natürlich auch der Blick in die Kommentare. Aber toll ist es vor allem, gemeinsam ins Gespräch zu kommen. Da ist der Hauskreis eine ideale Möglichkeit. Wir haben hier immer Donnerstag die Möglichkeit des Bibelgesprächs, miteinander ins Gespräch zu kommen. Hier kann man auch kreativ werden, seine eigenen Fragen stellen zu Themen, die einen beschäftigen. Und im Hauskreis jetzt vielleicht kann man zum Beispiel bei einem Bibeltext sich Textabschnitte ausdenken, gemeinsam darüber sprechen. Wo setzt der eine seinen Schwerpunkt, wo legt der andere seinen Schwerpunkt hin? Man kann Merkkarten schreiben, die man beim nächsten Gespräch wieder mitnimmt und. Es gibt viele kreative Möglichkeiten, die umgesetzt noch besser aussehen. Ich möchte noch zum Abschluss einen Ausschnitt aus der Gebetslesung lesen, aus der Lesung 5. In einem Zeitalter der Depression und Angst sollten wir Gottes Liebe zu uns ergreifen und darauf vertrauen, dass er für unsere tiefsten Bedürfnisse sorgen kann. Und ich möchte hinzufügen, dass er auch sorgen möchte für unsere tiefsten Bedürfnisse. Und in diesem Sinne wünsche ich uns, dass wir so in die neue Woche starten können, mit neuem Mut, mit der Gewissheit, dass Gott für uns sorgen möchte und vielleicht auch mit neuer Freude sein Wort zu studieren. Denn dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Weg. Amen. Wir beten jetzt zusammen. Lieber Vater, dein Wort ist unsere Leuchte. Wenn wir es lesen, entdecken wir, wie du bist. Du hast dich offenbart. Dafür danken wir dir. Wir danken dir, dass du groß und allmächtig bist, dass du für uns bist und vor allen Dingen dafür, dass du uns bedingungslos annimmst. Nicht, weil wir etwas tun, sondern weil wir sind, so wie wir sind. Du kennst uns und du sagst Ja zu uns. Und dafür sind wir dir unglaublich dankbar. Vater, ich möchte dich bitten, dass wir Freude haben, uns mit dir zu unterhalten, mehr über dich zu erfahren. Und danke dafür, dass du uns nicht zwingst, sondern dass du möchtest, dass wir ganz frei zu dir kommen. Dafür danke ich dir. Ich möchte dich um deinen Segen bitten für diesen Sabbat, für jeden, der hier ist, für alle, die nicht da sein können. Segne uns. Dafür danke ich dir in deinem Namen. Amen.